Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. Nach 7 sieglosen Spielen in Folge gewann Kickers Emden am Samstagabend nach einer starken zweiten Halbzeit mit 5:1 gegen Altona 93 und verschafft sich damit vorerst etwas Luft im Abschießkampf. Wir wollen heute auf das Spiel, aber auch auf die gesamte Hinrunde zurückschauen. Wir analysieren unsere Gespräche mit Henning Grieselmann und Stefan Emmerling, die wir nach dem Spiel geführt haben, und hören später noch Meppens Cheftrainer Lukas Biniermann zum kommenden Spiel. An meiner Seite heute, und da sah es gestern noch nicht nach aus, wenn ich die mich an die Stimme erinnere, die häufig weggebrochen ist, und ich sah schon ein Blitz-Comeback vom Kollegen Möller, was man nun wirklich nicht braucht. Schön, dass es geklappt hat. Sie hat Bier gegen Tee getauscht, sich fit gemacht, ist heute dabei aus der MWZ-Sportredaktion. Carmen Böhling. Moin, Carmen.
Hi, Christian. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei all euch lieben Menschen da draußen, falls hier der ein oder andere Voice Crack von mir zu hören ist.
Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, Lars, der war natürlich jetzt einmal im Stadion, hat Kickers gewonnen. Aber das reicht nicht, um hier wieder in die Sendung zu kommen.
Meinst du nicht?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie wegen ihm gewonnen haben. Hoffe ich jedenfalls nicht.
Aber ich glaube, das sieht der anders.
Ja, habe ich auch befürchtet. Zum Spiel gegen Altona, wenn wir gerade dabei sind. Ne? Hättest du mit so einer starken zweiten Halbzeit gerechnet? Zur Pause 1:1. So war es noch so ein bisschen wackelig teilweise, fand ich, gerade in der Anfangsphase. Und dann ist einmal alles rausgekommen.
Also bis zur 33. Minute habe ich nicht damit gerechnet, dass dann so eine starke zweite Halbzeit folgt. Vorangegangen war ja das 1:0. Es war auch eine starke Kombi von Tobi Steffen und Tido Steffens. Mhm. Tobi spielt dann klasse Ball auf Tido und Tido setzt sich dann auch echt gut gegen den Innenverteidiger von Altona durch, macht das Ding rein. Allerdings ist Kickers dann wieder ein bisschen eingebrochen, fand ich. Wirkte sehr verunsichert zwischenzeitlich. Was sich dann geändert hat ab der 34. Minute, als dann Schröder eingewechselt wurde und Kickers das System nochmal angepasst hat und ja dann auch ganz stark aus der Kabine rausgekommen ist.
War dann nochmal jeder Schuss drin, eine Zeit lang, eine Viertelstunde, wir gehen da gleich noch detaillierter drauf ein, aber die Erleichterung war auf jeden Fall spürbar, danach ja auch in den Gesprächen, die wir geführt haben, da kommen wir dann auch nochmal zu. Wenn man mal ein bisschen zurückblickt, vor 3 Monaten, das ist jetzt das Ende der Hinrunde, vor 3 Monaten war Kickers einer der Aufstiegsfavoriten, man hat zahlreiche Neuverpflichtungen bekannt gegeben, jetzt ist der Stand einfach Tabellenplatz 10, 19 Punkte aus 17 Spielen, 5 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen, 30-29 Tore, der Abstand auf den Tabellenführer aus Meppen beträgt satte 20 Punkte, man spielt jetzt in Meppen, dann gegen Drochtersen, dann kommen Spiele beim Bremer SV und bei Weiche Flensburg und im letzten Spiel des Jahres, Anfang Dezember, zu Hause gegen HSC Hannover. Da kommt noch ein bisschen was auf Kickers zu. Ne? Wie ist denn dein Eindruck jetzt? Haben alle verstanden, kam das dann so rüber, dass man im Abschießkampf ist und dass jetzt vielleicht auch persönliche Befindlichkeit mal hinten angestellt werden müssen, sondern dass man einfach Punkte holen muss?
Ja, ich denke mal, das haben alle auch schon vorher verstanden. Trotzdem haben sie es ganze Zeit lang einfach nicht auf den Platz bekommen. Ich fand in Lübeck, das Spiel war in Ordnung. War eine gute erste Halbzeit vor allem. Ne? War ein bisschen ungünstig, dass man dann den Gegentreffer noch vor der Pause kassiert hat. Zweite Halbzeit, ja. Eigentlich muss man nicht drüber sprechen, war nicht sonderlich gut dann. War aber klar, dass gegen Altona, also gerade gegen Aufsteiger in der jetzigen Situation einfach gefordert war, dass jetzt die 3 Punkte folgen. Da gab es auch dann keine Ausreden mehr. Deswegen haben im Vorfeld auch Gespräche zwischen Henning Grieselmann, dem Trainerteam, der Mannschaft stattgefunden, glaube ich, auch nochmal allen die aktuelle Lage bewusst gemacht wurde. Und unter der Woche haben sie sehr konzentriert trainiert und die ein oder andere Sache, die dann auch im Training nochmal, gerade im Abschlusstraining, denke ich, nochmal angesprochen wurde, wurde dann auch gegen Altona umgesetzt.
Wenn wir dabei sind, können wir auf die Ausstellung gucken. War schon auffällig, dass da noch ein paar wirklich der Neuzugänge dann mit in der 11 standen, also im Tor Djokovic, erneut für den immer noch erkrankten Norman Quint. Andresen auf links, Per Mahnke in der Innenverteidigung, neben Göttlicher. Das war ein bisschen überraschend.
Ja.
Der war, wenn dann eingesetzt, auch vor allem im defensiven Mittelfeld bei Spielen, glaube ich, bei dem fürchterlichen Spiel gegen Phoenix Lübeck.
Ja.
Ja, war dann auch länger verletzt.
Überraschend war auch, dass Marvin Eilertz dann auf Ersatzbank saß als Ersatztorhüter.
Stimmt, da musste man zweimal hingucken auf Fußball.de, ne, dass da eingetragen war. Warum war das so?
Ja, wobei überraschend war es jetzt nicht. Ich meine, Kickers verfügt über zwei etatmäßige Torhüter. Mhm. Bei Quint hat es halt absolut krankheitsbedingt nicht gereicht. Und ja, Djoko stand dann zum zweiten Mal in Folge im Tor. Und wenn er kein anderen Torhüter hast, der vor Ort ist, dann muss er auch mal eine andere Initiative ergreifen. Irgendwer muss ja als Ersatztorhüter dann letztlich auf dem Bogen stehen und dann ja, hat man sich, denke ich mal, einfach kurzfristig dazu entschieden, ja, machen wir mal Marvin,
ja.
Mach doch mal.
Ja, genau. Aber Djokovic wieder mit einer guten Leistung, zweitmal hintereinander, ist nicht so einfach. Schon öfters gesagt, wenn jemand so lange auf der Bank sitzt, dann reinkommt, gibt der Mannschaft irgendwie Ruhe, er hat eine gute Präsenz, also ist wirklich gut gemacht, fand ich in beiden Spielen.
Ja, also jetzt gegen Altona hat das auch gut gemacht.
Ja, genau, Manka auch, solides Spiel mit Göttlicher da hinten drin, kann man nichts sagen. Engel wieder auf der rechten Seite davor, das Dreier-Mittelfeld, Sidakiewicz, Martin Schmidt und Gumpert, vorne dann Steffens und Stepanzev. Zwei Änderungen also im Vergleich zum Lübeck-Spiel. Martin Schmidt kam für Kai Kaisers rein, der mit Oberschenkelproblemen ausfiel. Genau, und Mahnke für Jano Jansen. Mahnke gegen seinen Ex-Club dann auf dem Feld. Knackpunkt haben wir eben schon gesagt. Wenn wir einen kurzen Sprung machen, 33. Minute, Sidakiewicz musste verletzt vom Platz. Für ihn kam Schröder, wurde ein bisschen umgestellt. Man hat dann mit zwei Spitzen gespielt und man kann schon sagen, dass dann die Luzi endlich mal abging. Auch man konnte das beim Publikum merken, wie die Luft dann nach dem 1:1 raus war. Es war eine ganz komische Phase zwischen dem 1 und dem 1:1, wo das so ein bisschen dahin plätscherte. Kickers sehr abwartend gespielt hat, was man irgendwie auch so eigentlich nicht versteht, weil in einer Mannschaft wie Altona, die hinten so anfällig ist, musst du eigentlich mehr unter Druck setzen. Aber da sieht man auch, was für ein Druck bei Kickers war, was vielleicht auch in den Köpfen der Spieler
Verunsicherung abging. Auch viel.
Genau, und das kam dann so raus, weil eigentlich spielst du gegen so eine Mannschaft nicht so, bei allem Respekt. Die haben ja auch Qualitäten, ne, haben das auch schon gezeigt, ne, so mache ich das nicht, aber weil Leute dann vielleicht auch ein anderes Heimspiel erwartet haben, aber der Druck lastete schwer auf den Schultern. Er ist mit dem 1:0 auch nicht wirklich weggegangen.
Man glaube ich einfach auch, ne, ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass Kickers in Führung gegangen ist in dieser Saison. Und war klar, dass man da nachlegen muss auf jeden Fall. Letztlich hat Altona dann den Ausgleich gemacht in der Phase, wo Kickers dann ja einfach verunsichert gewirkt hat und als Schröder dann eingewechselt wurde, das System umgestellt wurde. Schröder war auch von Anfang an total da.
Ja.
So, der hat direkt Druck gemacht.
Man ist vorne ganz anders angelaufen, das meinte ich, ne? Hat die ganz anders unter Druck gesetzt und beschäftigt. So, die erste Chance gehörte trotzdem den Gästen. Tobinski stürmte nach langer Lange aufs Tor zu, Ball prallte an den langen Pfosten. Ich glaube, das hätte tief gesessen, wenn man da direkt Rückstand hinterher jagen müssen. Oder man hätte noch früher die Taktik umgestellt und wäre aggressiver und offensiver geworden. Das weiß man immer nicht. Aber ich glaube, im Kopf da haben schon viele durchgepustet.
Ja, das stimmt.
Dass der mal nicht reinging. Mhm. Und dann, wie du gerade gesagt hast, schöner Chipball von Tobi auf Tido, der sich gut durchsetzt. 14. Minute, dann die Führung. Der Ausgleich kam durch Tobinski in der 21. Minute. Ja, bis es dann zu dieser Verletzung kam. Es gab in der ersten Halbzeit dann auch schon die ersten Chancen für Kickers nach der Flanke von Schröder. Schlug zuerst mal an Schmidt am Ball vorbei in der 35. Dann wurde ein Abschluss 2 Minuten später von Stepanzev geblockt. Ein Drehschuss von Schröder hatte ich schon fast drin gesehen in der 40. Minute. Noch drüber, so ging es dann mit einem 1:1 in die Kabine. Man hatte dann schon, glaube ich, so ein bisschen besseres Gefühl, was Kickers anging, aber dass jetzt so eine zweite Halbzeit oder so eine Viertelstunde kommt, damit konnte man nicht rechnen. Eine Hereingabe von Schröder klärt Altona noch ab und dann kam der große Moment von Kickers Kapitän Dennis Engel.
Ja, der sein erstes Pflichtspieltor für Kickers.
Das ist doch Wahnsinn. Man hat es vom Jubel gesehen und auch im Nachhinein nochmal von den Bildern, wie erleichtert er war. Er ist den Kopf auf dem Boden, Hände über dem Kopf und ja, ist da so hingerutscht und hat sich vom Block 5 feiern lassen. Die ganze Befreiung kam da raus. Genau, ganz wichtiges Tor und ja, auch noch sein erstes.
Ja, also vorangegangen ist ja auch, dass Kickers einfach den Druck draufgelassen hat in der Situation. Ne? Altona hat es nicht vernünftig geklärt bekommen. Kickers hat den Druck draufgelassen und letztlich ist der Ball dann halt irgendwie zu Dennis gekommen. Und Dennis hat dann halt aus der zweiten Reihe einfach sich ein Herz gefasst und gesagt, komm, das Ding zimmer ich jetzt drauf. Und dann ist er abgefälscht ins Tor gegangen. Und sowas brauchst du halt auch einfach mal, solche Momente.
Ja. Schießen, dem Gegner zeigen, dass du da bist, dass du Druck machst. Und ich habe das ja schon oft gesagt, dass ich das gerne sehe, wenn er zu Flankenläufen ansetzt. Das sind vielleicht manchmal auch taktische Vorgaben, ich weiß das nicht, aber er kann gut flanken und gut Druck machen. Das ist auch mal ein Zeichen ans Publikum, wenn von hinten jemand rangeprescht kommt, Druck macht, ne, die Außen mit nachziehen. So, man merkt sofort, wie sich die Stimmung im Stadion verändert. Und Engel ist in dem Moment einfach vorangegangen, hat sein Team dann auch danach immer mal angetrieben. Mach das 2-1, so macht das ein Kapitän.
Ja, du musst solche Situationen halt auch einfach erkennen. Ne? Das sind dann diese Situationen, wo du halt einfach auch den Mut haben musst. Die Leute müssen alle voll da sein, die müssen mit nach vorne gehen. Und klar hast du dann auch mal Situationen, wo dann vielleicht schnelle Umschaltmomente passieren, wenn das Ding jetzt nicht reingeht. Aber wenn du nicht diesen Mut aufbringst, dass du solche Momente kreierst, dann kommst du halt auch nicht zu solchen Chancen.
Und gut war, dass Kickers jetzt direkt weiter nachlegte. Das fand ich ganz gut, dass man gemerkt hat, Altona strauchelte. Die hatten Probleme. Es gab dann nach einem langen Abstoß, der Gäste gewann Schmidt ein Kopfballduell, dann verlängerte Schröder per Kopf. Tito Steffens in der 57. mit dem 3-1. Danach wurde es so richtig wild. Yilmaz, der hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte bekommen, weil er den Ball aus Frust gegen die Bande geschossen hatte. Ne?
War das ja, genau so die Szene? Gesehen, ja.
Ja, ne? Ja. Und ja, das rächte sich dann später, also nach dem Foul dann an Steffens. Ja, blieb dem Schiedsrichter nichts anderes über, als ihn mit Gelb-Rot dann vom Platz zu schicken. 60. Minute war das. Den anschließenden Freistoß zirkelte Tobi Steffen auf den Kopf von Martin Schmidt. Ja, 4-1.
Die Kombi ist, glaube ich, auch komplett einstudiert.
Sah also, so aus, ne?
Die ist einstudiert.
Der kam mit so einer
Wucht. Tobi bringt die Bälle geil rein und Martin ist dann da.
Genau, 4-1, Vorentscheidung, hat man gemerkt. Aber Kickers machte weiter. Da hat man wirklich die Befreiung und Spielfreude dann auch mal gespürt. Der Altona-Keeper Lohmann zeichnete sich noch ein paar Mal aus, parierte von Schröder, Schüsse von Schröder und Gumpert gut. Dann holte Michel Eickschläger, der wieder viel Druck macht. Der kam zur Halbzeit für den angeschlagenen Schipanzew. Der ist ja auch immer mal für eine druckvolle Dribbling-Situation gut. In dem Fall wurde er im Strafraum gelegt. David Schiller, habe ich gesehen, hat sich direkt den Ball geschnappt.
Wurde ja auch kurz vorher, 5 Minuten vorher eingewechselt.
Ja, stimmt. Ja. Für Tito. Konnte man sehen, da haben die anderen noch kurz überlegt, gehe ich hin, gehe ich nicht. Da hat er den Ball schon in der Hand, hat ihn dann auch nicht wieder abgegeben. Fand ich auch gut. Als Torjäger. Er hat zuletzt ein bisschen Pech gehabt im Abschluss, aber den hat er sicher verwandelt zum 5-1. Endstand, Eickhoff, um das der Vollständigkeit halber nochmal abzuschließen, kam in der 68. für Steffen und ein paar Minuten vor Schluss noch Julian Stör für Andresen.
Ja.
Ich glaube, damit können wir das Altona-Spiel abschließen oder möchtest du noch irgendwas? Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Sonst würde ich dann zu den Gesprächen kommen, die wir danach geführt haben.
Ja, also die Erleichterung. Die hat man den Spielern auch extrem angemerkt.
In den Interviews, ne?
Ja, in den Interviews, wenn du mit denen gesprochen hast, die Stimmung war, die waren total erleichtert, losgelöst. Mhm. Man hat auch so ein bisschen, ja, nicht Euphorie, aber einfach, ja, so ein bisschen gespürt, dass denen das jetzt ihnen enorm gut getan hat, dieser Sieg. Auch in der Höhe.
Ja. Ja, und auch auf so eine Art dann zu spielen, vielleicht, ja. Ist das ein Hinweis so für die kommenden Spiele, was da kommen mag, dass man vielleicht mal einfach offensiver wieder zugange geht? Vielleicht macht den Spielern das auch mehr Spaß als immer dieses zu abwartende, weiß ich nicht. Können wir ja nachher noch mal ein bisschen mehr drauf gehen. So, so hatte man jedenfalls das Gefühl, wenn dann alle mit involviert sind in das Offensivspiel, die Außen mitkommen und alle so nachrücken, das war schon, ja, war schon eine beeindruckende zweite Halbzeit gegen Gegner. Das gehört auch immer mit zur Wahrheit dazu. Ich habe in der ersten Halbzeit schon gedacht, du wirst nicht oft ausgekontert von Tobi und Tito. Nun nicht die größten Läufe, also schnell, nicht die meisten Sprintqualitäten haben, so. Auch wenn es klasse gespielt war und super durchgesetzt. Und auch in der zweiten Halbzeit darfst du auch Tito dann nicht so schießen lassen. Die Absicherung im Rückraum war Katastrophe.
Ja.
Martin Schmidt könnte man mal gehört haben, dass der da zum Kopfball hochsteigt. Gut, man hatte mit Marco und Göttlich ja auch noch ein paar Türme vorne. Da hatte Altona schon was zu tun. So klar, weißt du, was ich meine? So war halt auch von Altona einfach nicht gut. In vielen Situationen nicht gut verteidigt, so gut es Kickers auch gemacht hat.
Ja, die waren ab einem gewissen Punkt waren sie einfach auch völlig von der Rolle.
Ja.
So. Ich meine, in der ersten Halbzeit, wie gesagt, der Ball von Tobi auf Tito, das war halt ein absoluter Brainer, ne? Aber solche Bälle, die kann er halt einfach auch spielen. So.
Meiner
und Tito nimmt den perfekt mit.
Absolut, ja.
Und ja, im Nachhinein, als ich mit Tito gesprochen habe nach dem Spiel, habe ich auch zu ihm gesagt, na, Mr. Eiskaltes Beck vorm Tor. Ich meine, Lübeck hat ja schon ein geiles Ding gemacht, aber
ja. Die
zwei jetzt hat er dann ganz platziert einfach auch reingeschossen.
Ist immer ganz gut, wenn man ihn so um den Strafraum rum oder im Strafraum in so Abschlusssituationen bekommt, finde ich. Er muss in einigen Spielen, wenn sie diese Doppelspitze machen, muss er ja immer viel ackern, viel nach außen gehen. Das tut er ja auch. Ist dann auch wichtig für die Mannschaft. Aber du brauchst auch vorne jemanden, der sowas dann mal eiskalt verwertet. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Also ich sehe ihn lieber ganz vorne. Und ich glaube, dass er dann immer noch Qualitäten hat und zweistellig Tore machen kann in der Saison. Meine Meinung dazu. Henning Rieselmann, den hast du nach dem Spiel geschnappt. Der schlurrte erst noch ein bisschen Gedanken verloren. Er ist über den Platz, hat alles so beobachtet von der Seite. Und dann hast du mit ihm gesprochen. Machst du erstmal so, was sind so die Kernaussagen? Vielleicht erstmal zum Spiel. Wie hat er das bewertet?
Ja, also Henning hat auf jeden Fall gesagt, dass er mit der zweiten Halbzeit zufrieden war. Mutiger Fußball wurde gespielt, bisschen mehr auf Ballsicherheit wurde gespielt. Das waren so ein paar Punkte, die er angesprochen hatte. Die Balance aus Neuzugängen und Stammkräften hat für ihn auch diesmal gepasst. Er hat gesagt, jetzt hat man auch mal gesehen, wozu die Mannschaft imstande ist. Hat angesprochen, dass das Spiel natürlich ein Brustlöser war, aber auch gesagt, dass er jetzt nicht sagt, dass alles Gold ist, was glänzt.
Mhm.
Sie bescheiden bleiben, aber es trotzdem wichtig war, dass man das Ding dann auch in der Höhe gezogen hat und man jetzt mit etwas mehr Ruhe nach Meppen fahren kann.
Ja. Kurze Werbung. Werbung Ende. Dann, das heißt ja, was er im Prinzip nachher auch ja noch gesagt hat, ist, dass er es mit dem Trainerteam durchziehen will. Das ist natürlich auch immer mal ein Thema. Wir haben das jetzt auch gar nicht so riesengroß gemacht, aber wenn du mit den Erwartungen in die Saison startest und eine Serie hast von 7 Spielen, die du nicht gewinnen konntest, musst du auch immer das Trainerteam hinterfragen. Das ist doch auch völlig normal. Er hat es gesagt, er hat aber auch gefordert, so dass halt die Neuzugänge spielen müssen, dass zumindest besser eingebunden werden müssen.
Ja.
Was hat er noch zum Trainerteam gesagt?
Im Vorfeld war auf jeden Fall schon auch klar, das muss man auch so sagen, dass nicht nur der Druck auf die Mannschaft groß war, sondern auch ein Druck aufs Trainerteam, auf Stefan Emmerling geherrscht hat.
Mhm.
So, also es war klar, wenn du 7 Spiele in Serie nicht gewinnst und die Abstiegszone immer näher rückt, dass dann auch irgendwann mal über den Trainer gesprochen wird. Trotzdem war es halt immer so, dass Henning versichert hat oder gesagt hat, er möchte diesen Weg unbedingt weiterhin gemeinsam mit Stefan Emmerling und mit Markus Unger bestreiten.
Mhm.
Das hat er auch vorher betont, jetzt nach dem Spiel hat er es auch nochmal extra betont. Er hat aber auch nochmal gesagt, auch wenn er jetzt selber gesagt hat, er hätte nie gesagt Sieg oder Flieg, er hat trotzdem auch nochmal gesagt, dass man natürlich, wenn man auf die Tabelle guckt, irgendwann auch keine Argumente mehr hat.
Ja.
Und ich glaube, jetzt hat er ein Argument bekommen für den Moment. Ist ein klarer 5-1-Sieg gewesen. Und letztlich hat er einfach nochmal gesagt, dass er den Weg mit dem Trainerteam weitergehen möchte. Und ich denke mal, jetzt kommt es halt auch einfach darauf an, wie sich die nächsten Spiele entwickeln.
Ja, 5 sind es noch. Trotzdem kann man auch mal erwarten, dass wir langsam in die Puschen kommen. Fand ich eine ganz interessante Aussage von ihm. Deswegen brauchen wir eine gewisse Mischung. Und für die Mischung ist das Trainerteam verantwortlich, die auf den Platz zu bringen.
Ja, ich glaube, ihm hat es halt einfach auch nicht gepasst, dass viele der Neuzugänge, die er dann letztlich geholt hatte, ja, auch überhaupt nicht eingebunden worden sind oder wenig, genau, nicht, ja, zum Zug kamen.
Ja.
Er hat auch nochmal gesagt, dass den Neuzugängen natürlich viel mehr Spaß macht, wenn sie solche Abende haben, wie jetzt der gegen Altona, als wenn sie immer alleine in ihrer Wohnung sitzen, nicht spielen und verlieren. Das war auch eine starke Aussage. Im Endeffekt, die auch ein bisschen widerspiegelt, dass es schon auch eine Forderung an das Trainerteam war.
Ja.
Wir müssen die Neuzugänge besser integrieren. Die müssen spielen.
Ja, und das ist Aufgabe des Trainerteams. Das war von Anfang an immer auch eine Aufgabenforderung praktisch. Spieler müssen weiterentwickelt werden. Junge, die hierher kommen, warum sollen die sonst herkommen? Und dann auch spielen. Natürlich gilt das Leistungsprinzip auch des Trainings. Das sieht das Trainerteam ja, wir wollen jetzt nicht fordern, die Neuzugänge kommen, müssen alle spielen. Aber wenn dann, so wie Oldenburg, so fast gar keiner mehr spielt und alles laufen soll wie letztes Jahr, ich glaube, das ist dann ein bisschen schwierig. Also das ist Aufgabe des Trainerteams, Spieler weiterentwickeln, klare Spielidee mitgeben.
Ich glaube, so Henning hat ja letztlich diese Neuzugänge nicht geholt, damit jetzt ja, klassischer Emden-Fußball weitergespielt wird, sag, genau, ich jetzt mal. Genau. Also Spieler geholt, die halt auch eben solche Drucksituationen aus dem Spiel kreieren können,
ja,
die eigentlich geil da drauf sind, auch Chancen aus dem Spiel zu kreieren. Und ja, das letztlich hat das jetzt in der Mischung, die jetzt gegen Altona auch dann auf dem Platz stand, ganz gut funktioniert. Das hat man ja dann ja auch gesehen,
ja,
weil natürlich auch die Stammkräfte mitgezogen sind einfach.
Ne? Ja, da passte die Mischung wirklich, genau, mal. Das kann man sagen. Dazu fallen mir noch zwei Sachen ein. Und zwar einmal hat natürlich, um die Situation mal zu verstehen, jemand wie Noah Gumpert, das ist ja ein Spieler, den ich zumindest letztes Jahr so gefordert habe in der Art, weißt du, so ein Stratege im Mittelfeld, der aus dem Mittelfeld das Spiel besser verteilen kann, mit nach vorne bringen kann. Der hat natürlich, das habe ich gehört und auch selber gesehen, natürlich, er hat kein gutes Spiel gemacht. Er hatte ein paar Fehlpässe, aber das Potenzial ist groß bei dem Jungen. Und man muss auch immer bedenken, dass er einige Spiele auch mal ganz draußen war. Das ist noch ein junger Bursche. Jetzt kommt er wieder rein und er ist dann auch in der Mannschaft, die jetzt, ja, 7 Spiele halt nicht gewonnen haben. Das ist für so einen Jungen dann auch nicht so einfach. Also da muss man dann auch plädieren, die sind jetzt vielleicht ein bisschen spät dran, weil schon die Rückrunde beginnt, aber so Leuten auch nicht gleich kritisieren, sondern auch mal einfach ein bisschen Zeit geben, dass sie sich entwickeln können. Und vielleicht passt dann, wenn man eine neue Spielart hat und eher mehr Leute hat, die mit ihm zusammenzocken können, wird man das bald sehen, glaube ich, was für ein guter Spieler ist, wie wichtig der ist. Auch bei Theo sieht man das und bei Andresen, was die für Anlagen haben. Also finde ich, muss man generell auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu schnell kritisiert und so jung dann auch mal ein schlechtes Spiel durchgehen lässt. Das Zweite, was ich im Kopf habe, ist Henning Grieselmann. Man hat ganz oft gehört, oh, wenn das nicht läuft zu Beginn der Saison oder was auch immer, dann ist Emmerling fällig und der will hoch und das kann dann ganz schnell gehen, da können man alle aufpassen etc. Ich finde das gut, dass das jetzt so lange durchzieht, weil ich glaube, bei anderen Vereinen wäre Emmerling schon nicht mehr Trainer. Ich finde das gut, dass die so einen guten Draht zusammen haben und jetzt wirklich versuchen, so wie es gesagt hat in Interviews, mit allem Mann zusammen durchzuziehen, dass das jetzt einfach mal eine miese Situation ist und dass sie es zusammen versuchen.
Mhm.
Also das muss man dann auch mal sagen. So, das ist nicht so, dass Rieselmann so direkt die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, also jetzt übernimmt hier mal ein anderer. Gehört auch zur Wahrheit, ne?
Ja, das schon. Henning hat meiner Meinung nach auch schnell die Erwartungshaltung runtergeschraubt in dieser Saison. Nicht was die Art und Weise angeht von dem Fußball, den er sehen möchte, den Kickers Emden seiner Meinung nach spielen sollte und auch kann, sondern eher darauf bezogen, dass, ich meine, nach oben hin ist die Saison ja sowieso gelaufen.
Absolut.
So, und ich glaube, jeder, der jetzt gedacht hat, okay, Kickers hat da jetzt mal so eine Guffelsaison in der Regionalliga, sage ich mal. Das macht Henning nicht mit und ist dann weg oder so. Das sind ja auch immer Stimmen, die dann auftreten von außen. Also den Eindruck hatte ich nicht. Mhm. Er hat ja auch immer betont, er möchte in Emden langfristig was aufbauen und so ein Aufstieg in die dritte Liga, der muss auch ja sehr gut geplant sein. Da muss dann halt alles passen. Nicht nur das Mannschaftsgefüge, auch das Ganze drumherum. Und er hatte ja auch in der Vergangenheit schon betont, dass die Regionalliga aktuell für Kickers eigentlich ein ganz gutes Pflaster ist.
Mhm. Sieht so aus. Mit Stefan Emmerling habe ich dann nach dem Spiel noch kurz gesprochen. Dem war auch, so sehr der immer Profi ist und alles so ein bisschen abwiegelt, was Druck angeht und so, dass er schon alles erlebt hat, was ja auch stimmt. Trotzdem hat man gemerkt, wie erleichtert er war und man hat gemerkt, wie viel Druck auch auf ihn lastete. Er hat dann zum Schluss noch gesagt, ich spüre das Vertrauen von Henning, aber ohne Frage müssen halt Ergebnisse her. Angesprochen habe ich ihn auch noch auf die im Anschluss folgenden Rufe der Fans vom Block 5. Die Mannschaft hat sich da feiern lassen. Djokovic durfte erst noch auf den Zaun. Tollen Support haben die Jungs dann wieder geboten. Waren ja auch mit vielen Mann dann in Lübeck, da konnte man die gut hören. Die haben dann Emmerlings Namen skandiert, M.M. Emmerling. Und darauf angesprochen sagte Stefan halt, wir haben ja schon seit 2019 Geschichte geschrieben und die Geschichte geht Gott sei Dank weiter. Natürlich freut man sich, wenn der eigene Name skandiert wird, logischerweise. Deswegen weiß ich, dass ich die Unterstützung der Fans auf jeden Fall habe und sie daran interessiert sind, dass wir weiter Spiele gewinnen und ich hier weiter Trainer sein kann. So. Wie ordnest du das ein, als du das gehört hast?
Ja, wie du schon gesagt hast, man hat ihm die Erleichterung angemerkt. Ich habe mir Statement dann ja auch das mir rübergeschickt. Ich hatte ja mit Henning gesprochen, du hast mit Stefan gesprochen. Habe es mir angehört. Er hat natürlich gesagt, dass so eine Wertschätzung, also im Kern, auch was mit ihm macht. Gerade, denke ich, nach so vielen Jahren, wie er jetzt in Emden Trainer ist, hat schon vieles mitgemacht mit Kickers, ja. Höhen und auch ganz, ganz tiefe Tiefen, sag ich mal.
Ja.
Deswegen hat es ihm wahrscheinlich auch einfach gut getan, dass die Fans ihm den Rücken gestärkt haben. Für ihn persönlich. Aber es ist natürlich auch klar, dass Kickers nicht nur Emmerling ist. Da steht ja auch ein ganzes Trainerteam dahinter.
Ja.
Auch wichtige Personen, für wichtige Ansprechpartner für die Spieler, wichtige Markus Unger, jemand, der, glaube ich, auch sehr nah dran ist an der Mannschaft einfach. Bassi Dassel, der selbst das alles durchlebt hat als Spieler mit Kickers, der sich da auch einbringt. Das sind auch alles wichtige Komponenten, die da mit reinspielen.
Hm. Ja, wir schauen mal, wie das alles so weitergeht. Wir können gleich mal eben auf das Mappenspiel schauen. Vorher möchte ich aber noch einen Podcast-Tipp ist es diesmal nicht.
Was ist da denn los?
Ja, es ist eine Beilage rausgekommen, Tatort Nordwesten, die zweite Ausgabe, was heißt Beilage? Ein Magazin, das ist ab sofort erhältlich. Echte Kriminalfälle aus der Region auf knapp 70 Seiten. Reporter haben monatelang recherchiert, unter anderem zu den Themen Reichsbürger im Nordwesten, Kokainhandel auf der Nordsee und illegaler Schwarzmarkt für Harttransplantation. Das habe ich, glaube ich, auch in dieser Sendung noch nie gesagt oder überhaupt nicht das Wort. Aber ja,
klingt auf jeden Fall spannend.
Tolles Magazin, auf jeden Fall. Toller Podcast. Magazin ist jetzt erhältlich im ausgewählten Einzelhandel unserer Region, in den NWZ-Geschäftsstellen über den Nordwest-Shop sowie als digitales Magazin über das Nordwest-E-Paper. Samstag geht's nach Meppen. Was singen die immer? Meppen, Kickers und sonst nichts. Schreib's doch immer gerne in deinem Artikel, wenn es um das Spiel geht.
Meppen und sonst nichts.
Ja, irgendwie
nichts.
So, ne? Ja. Aber wird wieder sehr stimmungsvoll, wenn wieder viele Emner mit hinfahren. Meppen, Tabellenführer, 39 Punkte, 12 gewonnen, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen nur, 51 zu 18 Tore, also beste Offensive, zweitbeste Defensive, Hinspiel. Gewann Meppen nach einer starken Anfangs, ja, erst eine halbe Stunde war das ungefähr, mit 1-0. Haben jetzt bei St. Pauli 2 durch ein spätes Tor ein Unentschieden gerettet. Ja, mal schauen, wozu das nachher gut ist.
Ja, ich bin mal gespannt, weil, guck mal, jetzt treffen zwei Mannschaften aufeinander. Auf dem Papier ist es eigentlich ziemlich klar, aber die Ausgangslage ist ein bisschen anders. Klar, man kann sagen, Meppen ist jetzt richtig heiß da drauf, gegen Kickers jetzt halt wieder 3 Punkte zu holen, weil sie jetzt Punkte gegen Pauli, die stehen unten drin, liegen lassen haben. Muss man mal gucken, wie Meppen jetzt mit dem Unentschieden umgeht, was sie da eingefahren haben. Kickers kommt natürlich jetzt mit Selbstbewusstsein, mit viel Selbstbewusstsein, denke ich einfach auch mal, weil du jetzt in der Höhe mal so einen Sieg geholt hast nach Meppen. Deswegen ist es ganz interessant, was in dem Spiel passiert. Ich bin ziemlich offen, aber klar ist auch, dass Meppen mit Ulbricht einen Stürmer hat, der einfach super eingeschlagen ist, der auch eiskalt ist vorm Tor. Muss man mal gucken, wie die Emner Defensive damit umgeht, wie sie damit klarkommen.
Ist viel drin in dem Spiel.
Ja. Aber findest du, jetzt mal eine Frage an dich, findest du solche Spiele Emden-Meppen geiler oder solche ja, so Spiele Oldenburg-Emden, wo dann auf den Rängen so kleine, ja, die Fanszenen sind sich nicht ganz grün, das ist nochmal eine andere Stimmung. Was findest du besser?
Oldenburg.
Ja, finde ich auch.
Ja, natürlich.
Muss ich auch sagen.
Diese Rivalität, so dieses Freundschaftsding ist schön auch auf dem Rängen, aber das ist halt so vor allem diese sportliche Rivalität auch. Ja, Oldenburg ist eine ganz andere Brisanz in der Luft, das merkst du die ganze Woche schon. Finde ich, in den Fanlagern und wenn du da im Stadion bist, ist ein besonderes Brodeln.
Ja.
Also ich mag lieber das.
Ja, ich auch.
Ja, mal schauen. Ich habe mich gestern, wir nehmen ja am Dienstag auf, kurz mit Meppens Cheftrainer unterhalten, Lukas Biniermann. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Lukas, zum Spiel bei St. Pauli. Es gab ein spätes 1-1. Ist das dann für euch noch ein gefühlter, ja, das ist ein Punktgewinn, aber ein wichtiger Punkt dann noch. Und magst du mir mal ein Fazit zum Spiel geben? Bist du grundsätzlich einverstanden mit der Leistung?
Wir haben Schwierigkeiten gehabt, in die Partie zu kommen, haben nicht die Passschärfe und Intensität an den Tag legen können, wie oft zuletzt. Dann haben wir glasklare Gelegenheiten liegen lassen, mit denen wir in Führung gehen müssen. Und hinten raus läuft man dann in der Hypothek eines 0-1 hinterher. Und wenn man dann in der 93. Minute den 1-1 Ausgleich macht, dann muss man den Punkt nehmen. Den nehmen wir mit und wir wissen noch nicht, wofür er irgendwann gut ist. Mit Sicherheit nicht unser bester Auftritt in Hamburg. Dennoch geht der Blick nach vorne und wir wissen um unsere Stärken.
Dann zur Saison. Hast du mit so einer guten Saison gerechnet? Wie zufrieden bist du mit deiner Mannschaft? Woran arbeitet ihr noch? Und war vielleicht der Sieg in Emden zum Start sogar sowas wie ein Brustlöser für euch?
Wir stehen jetzt nach 17 Spielen mit 39 Punkten da. Eine Ausbeute, die sich sehen lassen kann. Deshalb kann man jetzt nach einer halben Saison durchaus sagen, dass wir einverstanden sind mit der Hinrunde. Wenn man schaut, woran man noch arbeitet. Ich glaube, dann sind es alle Bereiche, in denen man sich kontinuierlich weiterentwickeln muss. Was wir in den Griff kriegen müssen, sind dann diese Ausreißer, die wir in Teilen mal haben, wo wir dann einfach an einzelnen Tagen nicht die Dominanz auf den Rasen kriegen, die wir auf den Rasen bekommen können. Daran arbeiten wir, Stichwort Konstanz, wenngleich das natürlich auch schon ein sehr, sehr hoher Anspruch ist, weil welche Mannschaft liefert schon Woche für Woche gleichermaßen. Und natürlich abschließend zum Kickerspiel am ersten Spieltag ist es sehr wertvoll, mit einem Sieg in die Saison zu starten. Das war wichtig für uns, für den weiteren Weg.
Und abschließend natürlich noch zum Kickerspiel. Du wirst ja mitbekommen haben, in welcher Lage sich Kickers befindet. Nach 7 sieglosen Spielen 5-1 gewonnen. Wie schaust du darauf? Bist du überrascht? Und was erwartest du für ein Spiel am Samstag?
Natürlich bekomme ich mit, was in Emden los ist. Wir waren in der vergangenen Saison in einer ähnlichen Situation, wo es wirklich schwer ist, sich rauszuarbeiten. Ich glaube, jeder, der das mal mitgemacht hat, weiß, wie sich das anfühlt, was dazugehört, um da rauszukommen. Dadurch, dass Kickers jetzt am Wochenende überzeugend gegen Altona gewonnen hat, kann ich auch einordnen, wie wertvoll so ein Sieg ist und was es mit einer Mannschaft macht. Deshalb erwarten wir einen Gegner, der selbstbewusster auftritt als in den letzten Wochen, der weiß, worauf es ankommt und die Qualitäten des Kaders sind, glaube ich, ohne Zweifel erhaben, sodass wir auf Zack sein müssen, Kickers hier empfangen und uns auf das Heimspiel freuen.
Jawohl. Vielen Dank nach Meppen, dass das so reibungslos geklappt hat. Und Lukas, für die Antworten, wie stark ist Meppen denn? Ist das eine Mannschaft, die aufsteigen kann, aus deiner Sicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in Meppen wird das auch das ausgegebene Ziel sein, ne? Diese Saison ist ein direkter Aufstiegsplatz, der Erstplatzierte. Ist eine super Chance, um zurück in die dritte Liga zu gehen. Und das ist auch das ganz klare Ziel von Meppen, ne? Der Weg zurück in die dritte Liga.
Ich glaube, das bleibt ein Dreikampf bis zum Schluss.
Zwischen Meppen, Drochtersen und Oldenburg.
Ja, ich habe jetzt Drochtersen, Jeddelo die erste Halbzeit gesehen. Gut, Jeddelo war nicht viel, haben die auch selber gesagt, aber da war Drochtersen schon wieder sehr stark. So. Ich glaube, die drei machen das und ich glaube, die bleiben auch bis zum Schluss alle ungefähr gleich auf. Also,
was denkst du denn, wer es macht am Ende?
Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen mal gesagt, Drochtersen. Vom Gefühl her, darum bleibe ich dabei. Weiß nicht warum. Also irgendwie so ein Gefühl, wo ich da war. Keine Ahnung, dass dann so kommt. So die kompakteste Mannschaft ist, die längste Entwicklung auch hat als Mannschaft irgendwie. So deswegen, aber ja, kann genauso gut sein, dass Oldenburg nochmal wieder einen Lauf kriegt oder Meppen. Weiß ich nicht, was glaubst du denn?
Oh, ich kann es gar nicht einschätzen.
Schwer, ne? Die haben alle so Qualitäten irgendwie, die dafür sprechen, dass sie es schaffen.
Ja, ist echt schwierig, diese Saison zu sagen. Oh, weiß ich nicht.
Nee, muss ja nicht.
Ich finde es ganz schwierig zu sagen, wer es am Ende macht. Ich sag, Meppen macht das am Ende.
Ja. Glaubst du, dass Jeddel nur noch länger dabei bleibt oder dass sie so langsam nach und nach mal ein paar Federn lassen?
Oh, kommt drauf an, ne? Auch auf die personelle Situation. Stimmt. So, man hat ja zuletzt gemerkt, dass da doch auch ein Kasra gefehlt hat. Ne?
Aber
ich meine, der ist jetzt bald wieder fit.
Bringmann fehlt noch vorne.
Ja, Bringmann. Das wird noch ein bisschen länger dauern, denke ich. Ja. Aber Kasras dann jetzt demnächst wieder fit.
Und die werden bald die 40 Punkte haben, die man gefordert hat gegen Abstieg. Das heißt, sie können ganz befreit jedes Spiel so angehen, so hey, lass hier mal was mitnehmen. So spielen die ja auch, so treten die auch auf.
Ja, wo wir schon bei Jeddelo sind. Ich meine, jetzt am Wochenende steht dann das Derby an.
Oh ja, stimmt. Oh, das ist wichtig.
Bin mal gespannt. Oldenburg in Jeddelo.
Ja.
Das wird nicht einfach für den VfB. Sind immer so Spiele gegen Jeddelo. Man hat es ja auch zum Saisonstart hat man es gesehen. Jeddelo hat es gut gemacht in Oldenburg. Ich glaube, es sind immer für die Mannschaft, also für Jeddelo sind es halt einfach ganz besondere Spieler.
Ja.
Das sind in deinen eigenen Reihen Spieler, die viele Jahre für den VfB gespielt haben auch. Du hast einen Trainer, der das Spiel unbedingt ziehen will.
Ja, beide noch
ein Punkt. Auf der anderen Seite hast du einen VfB Oldenburg, der einfach eine super, super Saison spielt dieses Jahr.
Das ist super Mannschaft.
Unter Fossi, ja.
Ja, spielen gut. Tolle Dynamik drin in der Truppe. Beide auch noch um Halbfinale des Pokals, jetzt mit Heimspielen.
Ja, stimmt. Jeddelo trifft zu Hause auf TSV Havelse.
Ja.
Und Oldenburg zu Hause gegen Drochtersen.
Wow. 3-4 in der Liga. Das sind auch zwei Spiele, mein lieber Mann. Zu dem letzten habe ich jetzt fast vergessen. Nächste Woche übrigens Henning Rieselmann hier bei uns im Studio. Dann hören wir uns alles nochmal ganz genau an. Dann zitieren wir ihn nicht nur, sondern lassen ihn hier reden. Mal gucken, wir überlegen uns noch ein paar halbwegs schlaue Fragen. So viel braucht man ja mal nicht.
Halbwegs schlaue. Legen mal ein bisschen den Finger in die Wunde. Wobei, mal gucken. Vielleicht gibt es gar keine Wunde, wenn sie jetzt in Meppen auch noch das Spiel ziehen.
Ja, schau mal, wie der dann drauf ist. Montagmorgen kommt der her. Genau, Sendung kommt wie immer dann am Mittwoch raus. Wen wir vergessen haben oder ich in den letzten Wochen, Blick auf die Tabelle zeigt es, Phoenix Lübeck haben einen tollen Lauf, sind mit 33 Punkten nur noch 6 Punkte hinter Meppen.
Haben sich mal vorstellen.
Haben sich ja gut verstärkt, aber auf einmal kommen die von hinten, oder?
Ja.
Das 6 Punkte ist ja nichts. Die spielen jetzt oben ja zwei gegeneinander und so.
Ja, war lange Zeit ein Vierkampf da oben.
Ja.
Jetzt ist es so ein halber Fünfkampf geworden.
Ja.
Und danach kommt dann auch erstmal lange nichts, ne? Also Stefan Emmerling hat es ja auch nochmal betont jetzt nach dem Spiel gegen Altona, ab Rang 6 beginnt eigentlich dann der Abstiegskampf. Ja. In dem Kickers auch noch drin steckt.
Absolut, ja.
Also klar, sie haben jetzt haben sie sich so ein bisschen Luft verschafft, ne? Sind fünf Spiele über den Strich, aber man muss auch sagen, dass ja ziemlich alle Mannschaften, die gerade hinter Kickers stehen, noch ein oder sogar zwei Spiele weniger haben. Deswegen ist die Tabelle auch noch ein bisschen verzerrt.
Ja, stimmt. Ja, sind schon noch wichtige Spiele bis zur Winterpause, dass man da mit einem halbwegs guten Gefühl so reingeht, ne? Wir schauen mal. Jubiläum steht auch an. Habt ihr wieder knallhart recherchiert in der Redaktion? Was ist los?
Ja, ich habe vorhin schon kurz mit Arno gequatscht. Der ist ja der Mann für die Statistiken bei Kickers Emden, ja. Arno Janssen. Und der hat natürlich auf dem Zettel, dass es für Tido Steffens das 400. Spiel im Trikot von Kickers Emden ist, was jetzt, was er jetzt in Meppen bestreiten wird. Einmal ganz kurz für die, was auch zur Statistik dazu gehört, sein 400. Spiel im Herrenbereich.
Oh,
also reingezählt ist auch noch, ja, sind auch noch seine ersten Spiele, die er dann für Kickers bestritten hat, als er noch in der A-Jugend gespielt hat.
Ja.
Die sind noch mit drin, aber insgesamt hat Tilo schon mehr als 400 Spiele für Kickers bestritten, wenn
Wahnsinn.
Man die A-B-Jugendphase und so noch mit reinberechnet.
Stark, der ewige Tito. War auch schon mal kurz weg, bis er zu Henning ins Büro kam. Da kommt keiner ohne Vertrag raus.
Ja, das stimmt. Das war ja nach dem Regionalliga-Abstieg von Kickers, bevor Henning dann nach Emden kam. Da hat Tito auch schon andere Gedanken im Kopf gehabt.
Ja, und verständlich. Ne?
Ja, weil in Emden sah es ja auch nicht gut aus zu dem Zeitpunkt. Und Kickers hatte in der Vergangenheit auch einmal Glück, Tito vielleicht Pech. Wobei jetzt im Nachhinein ist er damit, glaube ich, im Reinen. Tito hat sich ja mal eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Und kurz vor der Verletzung waren auch höherklassige Vereine an ihm interessiert, wo man sich natürlich dann auch die Frage stellt, gehe ich den Schritt? Dann hat er sich aber die Verletzung zugezogen und ist dann letztlich bei Kickers geblieben. Ja, eine Liebe, die unter die Haut geht, würde ich sagen. Ich meine, er saß ja auch schon hier im Podcast, hat uns sein Tattoo gezeigt.
Das Malle-Tattoo.
Ja, ein paar Jungs von Kickers haben sich ja mal auf Malle das Vereinswappen stechen lassen.
Ja.
Tito hat es unten am Knöchel, glaube ich.
Ja, man muss auch immer bedenken, dass der ja auch noch arbeitet. Und jetzt auf dem Niveau dann zu spielen, das ist auch immer nicht alles so einfach. Und ich glaube, da kann Kickers froh sein und er ist wahrscheinlich auch froh, dass er dann immer noch hier ist, dass alles so gekommen ist. Man hat es jedenfalls so rausgehört in den Gesprächen mit ihm. Jetzt hat er Jubiläum, immer noch voll mittendrin und man sieht das auch, dass das immer noch was mit den Zuschauern macht, auch wenn er trifft, wenn er reinkommt oder rausgeht. Die reagieren immer, einige rufen dann nochmal mit Tito Steffens Fußballgott.
Ja, ist natürlich eine Identifikationsfigur einfach bei Kickers, ne, wenn du so lange für einen Verein spielst. Man merkt es auch nach dem Spiel, merkt man das immer. Viele Kids, die dann immer zu Tito wollen. Tito,
ja,
das war auch noch eine ganz, ganz lustige Anekdote. Ich bin ja noch zu Tito gegangen, habe noch kurz mit ihm gequatscht nach dem Spiel, um seine Stimme einzufangen. Und währenddessen standen da immer noch kleine Kids am Zaun, die dann riefen, Tito, Tito.
Ja.
Tito hatte dann den Ball aus dem Spiel, ich weiß gar nicht, warum er den hatte, hat er, glaube ich, von irgendwem in die Hand gedrückt bekommen. Tito, kann ich den Ball mit nach Hause nehmen? Tito so, nee, wir brauchen den noch. Also ich denke, er hätte ihm den gerne gegeben, aber ist natürlich schwierig, wenn du immer alle Bälle oder was weggibst. Dann, darf ich deine Jacke haben, Tito?
Ja, stimmt,
das war dann die nächste Frage. Aber gut, wir sind natürlich jetzt noch nicht in der dritten oder zweiten Liga, wo du da mal Zeugs einfach so immer weggeben kannst.
Stimmt, bist du ein bisschen dabei halten.
Ja.
Ja, ist immer ganz niedlich, wenn die dann fragen, oder kann ich dann Stutznamen oder sonst irgendwie was? Und dann wollen die, glaube ich, gerne, aber dann denken, nee, nicht, dass es dann Ärger gibt. Irgendwie so.
Ach, das ist auch echt süß, ey.
Ja, aber die nehmen sich auch oft Zeit, finde ich, auch so nach Niederlagen. Und so hat man das schon gesehen, dass Leute Norman oder Kai oder so dann da standen, kurz mit den Kids gequatscht haben und trotzdem ein Foto gemacht haben und so. Da kann man schon nichts sagen. So.
Und ja, das machen die Spieler von Emden echt immer. Also nehmen sich ganz viel Zeit für die kleinen und größeren Fans. Ja, auch nach Niederlagen, wie du sagst, haben sie auch ganz häufig gemacht, dann, wenn sie aus dem Tunnel gekommen sind. Zeigen sich immer sehr nahbar.
Ja, das stimmt. Das passt. Wollen wir damit die Sendung dicht machen?
Damit machen wir die Sendung dicht, würde ich sagen.
Würde ich sagen. Nächste Woche, wie gesagt, geht's weiter mit Henning Rieselmann. Schauen wir mal, wie das Spiel gegen Meppen ausgegangen ist. Vielen Dank, Carmen. Stimme hat gehalten.
Ja, einigermaßen. Ich habe ein paar Voice Cracks gemerkt. Oh, ich finde das immer ultra peinlich. Ja. Auch so.
Alles rausschneiden kann ich nicht. Dann sitze ich hier morgen noch.
Ja, mittlerweile geht sie wieder ein bisschen, meine Stimme. Zwischenzeitlich ist sie echt mal weggebrochen.
Aber so passt.
Ja, geht schon.
Grüße an Lars Möller.
Grüße an Lars Möller.
Und vielen Dank euch da draußen fürs erneute Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.